SFM Zuckerstückli. Juhu! Die Schwiegermutter aller Podcasts. Live aus dem Keller bei Dussmann mit Urli und Winson.
Einen schönen guten Abend. Herzlichen Dank für diesen warmen Applaus. Wir freuen uns sehr, euch begrüßen zu dürfen hier zur ersten Zuckerstückli-Live-Ausgabe im neuen Jahr. 2020 schreiben wir. Wir sind sehr froh, dass wir heute eine Premiere feiern dürfen. Denn nicht nur das neue Jahr hat angefangen, sondern wir machen was ganz Neues. Wir haben einen dritten Menschen zu uns geladen, der mit uns quasi über die neue Musik redet, die wir bei Flux FM ins Programm nehmen. Ich glaube, besser... Ich stell dich noch schnell vor. Hallo, Winson.
Die Kurve hast du fast gekriegt. Nein. Die quietschenden Reifen haben mich verwirrt. Jetzt sind wir an einem völlig falschen Punkt rausgekommen. Herzlich willkommen, Sven Riegener, muss es heißen. Ja, hallo. Ja. Und herzlich willkommen zur zweiten Staffel des Flux FM Zuckerstücklis bei Dussmann. Wir haben die erste Staffel letztes Jahr abgedreht. Es ist erfolgreich gelaufen. Wir machen jetzt hier weiter.
Er lacht.
Kommen die in Staffeln?
Ja, wir kommen in Staffeln. Ja.
Ja, man muss ja immer gucken, wie man performt. Und wenn das irgendwie gut anläuft, dann wird nachgelegt.
Ja. Hatte die Angst, dass nach der ersten Staffel abgesetzt wird?
Wir hatten keine Angst.
Dussmann hatte
wir
Angst.
Wir waren überzeugt.
Sven Riegener hat hier den Kellner für uns gemacht und schon mal Rotwein eingeschenkt. Vielen Dank dafür. Ole Hefliger wollte eigentlich trocken bleiben heute, Dry January mäßig. Das hat jetzt nur 3 Minuten lang geklappt.
Ich habe die Flasche nicht mitgebracht, wollte ich sagen.
Man muss auch Opfer bringen, Ole Hefliger.
Das stimmt, ich bringe gerne Opfer. Ich war nicht schlecht, ich habe zwar erst am 6. Januar angefangen, damit gelacht. Ich habe am 6. Januar angefangen, es ist immerhin der 16. schon, also ich habe 10 Tage geschafft. Ich habe es wirklich geschafft und ich bin schon stolz auf mich und hätte auch gedacht, dass ich es schaffe bis zum 31. Aber ja. So kann man sich täuschen.
Ja, Sabotage von links auf dem Dussmann-Sofa.
Das stimmt sogar.
Ja. Der ist gut. Nein, da hat sich das wenigstens gelohnt. Normalerweise wird jetzt nämlich ellenlang auch über das Getränk gesprochen, das wir verköstigen. Ich sag's ganz kurz, es ist wieder ein Primitivo, weil man Primitivo so gut trinken kann, ohne was dazu zu essen. Der hat nicht so viel Säure. Er geht gut ab.
Ja.
Wie Sven Riegener im Prinzip.
Ja, ist nie sauer, geht gut ab.
Das habe ich schon oft gehört. Ja. Sagen eigentlich alle, ehrlich gesagt.
Dass du nicht sauer bist oder dass du gut abgehst?
Beides.
Okay, gut. In der Kombi.
Ich habe heute gelesen irgendwo, dass Sven Riegener der mies gelaunteste Flaneur seit Thomas Bernhard sei. Das hat die Specks irgendwann mal geschrieben. Ist doch ein Kompliment eigentlich, oder?
Ja, denke ich schon. Also, wobei Thomas Bernhard hat ja auf diesem Bauernhof gelebt. Wo hat denn der da flaniert? Also in den Wäldern oder was? Das ist schwierig.
Aber es geht ja darum, dass er schlecht gelaunt war dabei. Wo ist quasi zweitrangig?
Ich meine, schlechte Laune ist mir nicht fremd, weil ich würde mich jetzt nicht direkt was drauf einbilden. Also, das geht vielleicht zu weit. Ja. Also,
aber
stolz, schlecht gelaunt zu sein, ist schon schwierig, finde ich.
Ja, aber es gibt schon welche, die das sind. Also vornehmlich Männer. Ich glaube, es ist eher eine Kunst des Mannes.
So grumpy old man, meinst du?
Ja, nicht unbedingt mal old, aber einfach grumpy. Mhm. Gibt schon oft.
Ach, aber bei Thomas Bernhard hatte er ja auch gute Gründe, grumpy zu sein. Er hat sich halt einfach mal umgeguckt in Österreich, festgestellt, wie viel Drittes Reich da noch in den Ecken steckt und hat sich darüber aufgeregt. Das war doch ein guter Grund.
Das stimmt.
Um sauer zu sein. Ja, das ist geil, dass wir uns heute einfach von einer...
Ja, gut, dass das nur in Österreich so war und nirgendwo sonst, wa? Also, oder was jetzt? Also,
ich wollte auch nicht direkt nachfragen, was deine Motivation ist.
Du wolltest dich einfach bei dem Schweizer mit Österreich-Bashing einschleimen. So die Zeit. So.
Nee, bei uns, wir haben auch Probleme. Also. So ist es nicht. Der Vorteil, das sage ich ja Winson auch ganz oft, der Vorteil der Schweiz oder der Schweizer, besonders der Deutschschweizer, ist es ja, dass wir nicht sofort rausrücken mit dem, was wir denken. Also wir denken auch ganz böse Sachen, ähnlich wie in Deutschland oder Österreich, aber wir erzählen es nicht sofort. Wenn dann nur so ein bisschen später und eher leise.
Beim Kreuzchen in der Wahlkabine.
Ja, genau.
Da. Ganz
aber
leise.
Da, nee, das ist ja dann gut. Da darf die Demokratie ja dann sprechen. Ich meine, dafür ist sie ja dann da. Aber trotzdem finde ich, ist der Schweizer genauso evil wie ein Österreicher und Deutscher auch.
Ihr könnt es nur nicht so gut zeigen.
Praktisch. Genau.
Ja, oder man versteckt es aus finanziellen Gründen auch hin und wieder mal.
Das gibt's auch, ja.
Ich bin böse, aber ich möchte dein Geld auf einem Konto unseres Kreditinstitutes.
Ja, der Schweizer sagt ja auch gerne, ich bin neutral und möchte dein Geld. Ja. Aber wie gesagt, das Wort neutral habe ich ja ausgetauscht gegen feige. Ich finde ja nicht, dass wir neutral... Aber egal, da waren wir schon oft. So, wollen wir mal zur Musik kommen?
Also haben wir schon genug Welthistorisches abgehandelt?
Witz. Soll ich einen Witz erzählen?
Ja, von mir aus.
Nee, mach ich später.
Sven Regner, du hast von uns Musik zugeschickt bekommen, 5 Stücke und Informationen zu diesen Stücken, auch schon so ein bisschen so einen ganz kleinen Hauch, dass du nicht selbst recherchieren musst, hast du wahrscheinlich trotzdem gemacht. Wie gefällt dir die Musik, die wir dir geschickt haben?
Das ist alles super.
Das ist gut.
Ja, ein Applaus wert. Spricht für Flux FM. Ja. Ich würde sagen, wir legen los, wahrscheinlich mit dem Lied, das mich sehr erinnert. Was war?
Das ist neutral. Nein, das ist nicht neutral, das ist zustimmend. Das ist zustimmend. Also wenn man zustimmt, ist man ja nicht neutral.
Ja.
Das ist
und
alles super.
Ja, und die Ironie oder den Sarkasmus, den habt nur ihr rausgehört. Für mich war das eine ganz ehrliche Antwort aus tiefstem Herzen.
Das ist alles 1:1, was ich sage. Immer schon. Ist glaub bloß, ich kann es auch nicht zeigen, ich weiß auch nicht.
Ich möchte anfangen mit einer Indie-Rock-Band, einem Quintett aus Los Angeles, die wir bei uns im Programm vor Jahren hoch und runter gespielt haben. Ihre Debütplatte, Never Trust a Happy Song, erschien 2011, also schon eine Weile her. Jetzt haben sie sich nach ein paar Jahren zurückgemeldet und gesagt, wir sind wieder. Die Band heißt Group Love, hatten damals vor diesen 8-9 Jahren einen großen Erfolg, weil Apple mit ihrem iPod Touch eine Werbung gemacht hat mit einem Lied dazu, das bei uns dann auch lief. Läuft auch immer noch im Backprogramm. Jetzt ist diese Band wieder da. Es handelt sich hierbei um das Ehepaar und Frontpaar Christian Zucconi und Hannah Hooper. Die sind miteinander verheiratet und machen miteinander Musik und machen das sehr gut. Ich bin großer Fan von diesem neuen Lied. Das nennt sich Die Lita. Und ich finde, I'm gonna party like it's 2005.
Es ist Musik, die 2005 schon funktioniert hätte.
Oder?
Das auf jeden Fall. Und das, obwohl der Produzent Dave Sitek, den wir von TV on the Radio und so kennen, da ist er Mitglied, der hat der Band gesagt, wir wollen alles, was an Grunge erinnert, eliminieren. Im Studio hat er nicht geschafft. Also das muss man jetzt auch ganz klar festhalten. Es ist relativ, wie soll man sagen, energiegeladen, was wir jetzt hier hören. Das hat mich
sehr
erfreut.
Sehr gut nach vorne. Ich finde, von nach 1, 2, 3, 4 weiß man, jetzt geht's ab. Sven, hast du was dazu zu sagen noch?
Ja, das finde ich doch super. Also das
ist gut.
Weil dafür zählt man ja ein, damit es danach auch losgeht. Also das ist ja das Gute. 1, 2, 3, 4 und ab geht die Sau.
We've been
Pure Love mit Delita von der Platte Healer, die erscheinen wird am 13.02.2020. Die Zeile im Zentrum des Stückes kann politisch gelesen werden. Sie lautet: All this time I thought you were a leader. It turns out you're only a deleter. Ich dachte die ganze Zeit, du wärst ein Führer, du bist nur ein Zerstörer, könnte man es übersetzen, wenn man möchte.
Auslöscher.
Auslöscher.
Ja. Es,
ja,
übrigens, Fun Fact, das Video ist auch sehr sehenswert. Ja. Das hat Chris Blauwelt gedreht. Übrigens auch der Kameramann gewesen bei Jonah Hills Mid-90s.
Ja, großartiger
Film. Ein sehr guter Film. Kennt ihr Mid-90s? Müsst ihr unbedingt gucken. Ein toller Film, gerade für alte weiße Männer wie Vincent und mich, die in den 90er Jahren aufgewachsen sind.
Oder? Ja, doch, ich finde den super, den Film. Noch ein kleiner biografischer Querverweis zur Band Group Love. Der Schlagzeuger der Band Group Love hat die Gruppenliebe nicht mehr verspürt, vor der letzten Platte ist ausgestiegen. Warum erwähne ich ihn nochmal? Weil er Ryan Raben heißt und der Sohn von Trevor Raben ist und der wiederum hat bei Yes schon Gitarre gespielt. Der Typ, der ausgestiegen ist bei Group Love, kommt also aus einer musikalischen Familie. Bei den anderen weiß ich nicht genau. Aber der Vater von Rain Rubit war auch der, der hier Owner of a Lonely Heart komponiert hat.
Der Papa.
Der Papa. Der Papa von dem Typen, der ausgestiegen ist.
War nicht einer von Yes auch der, der dieses Anfangssignet von Macintosh komponiert hat am Anfang? Dieses Bling?
Nee, das war Brian Eno oder so jemand.
Echt?
Ja.
Okay. Aber du weißt, welches
Bling. Bling, ja, ja. Bling.
Bling.
Ich bin so froh, dass wir Sven Regner eingeladen haben.
Es ist toll.
Applaus für Sven Regner.
Vielen Dank, das ist sehr freundlich. Ich gebe mir auch alle Mühe, muss ich echt sagen.
Ich finde das ganz gut. Das ist, so ein, das ist wie am Ende so eines Gesprächs über so einen Song, kommt halt so ein Zuspruch von Sven Regner, der wirkt wie so ein philosophischer Anker, der das Ganze so verankert nochmal. Und alle sagen, dann stimmt das wohl alles, was die vorher gesagt haben. Wenn Sven Regner danach sagt, ja.
Ja, so, dann ist das so.
So ist das so.
Ja, genau. So ist das eben. Ne? Ja.
Das ist auch so.
Eins meiner Höhepunkte bei meiner Arbeit bei Flux FM, bei dem Sender, war ein Interview, ein Ohrspiel-Interview, was ich aufnehmen durfte mit dir, Sven, und Lerner Hausmann vor ein paar Jahren, als ihr den wunderbaren Film High Alarm am Müggelsee gemacht habt.
Ja, der war super.
Ja, das hat ihr gekommen. Der war super, ja. Ich habe auch gelacht. Ja. War wirklich gut, der Film.
Ja.
Und du hast auch sehr gut gespielt. Das hat mir sehr gefallen.
Ja,
du bist gar nicht so kamerascheu.
Nee, ich habe aber überwiegend die Rollen gehabt, in denen ich nicht sprechen musste. Also das war auch wichtig für mich, glaube ich. Obwohl ich mich verkleiden wollte, konnte man. Ich meine, ich musste mich verkleiden. Weil verkleiden, wenn man das nicht kann, ist bei Schauspielerei verkleiden sehr wichtig.
Ja.
Weil dann traut man sich das mehr. Also ich war Polizist und ich war Taucher und ich war... Als Taucher hatte ich einen Schnurrbart, der war super. Ich nannte den Günter Grass. So einen richtigen Schnauzbart hatte ich da. Das war super. Der andere war total sauer. Weil ich mit dem Schnauzer war ich komischer als er mit seinem Monjou-Bärtchen, was er sich sofort daraufhin auch ankleben ließ. Und fand das doof, dass die Leute immer über mich gelacht haben am Set.
Und da gab es Stress mit Leander, oder was?
Ja, klar. Wir waren ja zusammen Regisseure bei dem Film. Und wir hatten eigentlich auch öfter so eine Sachen, dass wir... Na, du bist komischer als ich, das finde ich doof. Oder dir steht dieser Taucheranzug viel besser oder so. Also so Sachen halt.
Also eine
Schauspieler sind ja auch eitel. Also gerade wenn wir Schauspieler waren, waren wir natürlich auch ein bisschen eitel.
Ja. Das heißt, es wird nie wieder ein Film von euch beiden geben.
Doch, auf jeden Fall. Ich hoffe das sehr.
Auf jeden Fall hast du
das
gesagt.
Auf jeden Fall hoffe ich das sehr. Sagen wir mal so, ich auf jeden Fall hoffe ich das sehr.
Relativ super, finde ich gut.
Ja,
Könntet ihr denn auch ein Buch von dir verfilmen? Oder ging das gar nicht?
Das haben wir ja gemacht, also nicht zusammen. Aber ich habe damals das Drehbuch für Herr Lehmann geschrieben.
Ah ja.
Und er hat es dann verfilmt.
Ja. Okay. Gut, ja, wir freuen uns sehr. Lass es uns wissen, wenn es soweit ist.
Ja, jeder andere müsste das auch erstmal wissen, glaube ich.
Okay.
Aber vielleicht treffe ich ihn ja demnächst.
Ja, dann kann er sich einen Podcast runterladen. Dann erfährt er das.
Ja, er hat gerade einen neuen Film gemacht. Ich glaube, der wird sehr gut. Und mal sehen, vielleicht kann ich mich irgendwann mal dazwischen drängeln.
Ja. Aber eben bei diesem Ohrspiel muss ich schnell sagen, um das abzurunden, da habt ihr eine Band zweimal gespielt, nämlich die Band von Leanders Sohn, Apples in Stereo.
In Space.
In Space.
Ja.
Nicht, ja, Apples in Space.
Apples in Space, ja.
Lapidar,
Detail. Ja, solange es in Stereo
ist, ich weiß aber, den Hit noch, der Hit hieß Vespa.
Ja, der war ganz toll. Ja,
das war ein tolles Lied.
Das haben wir auch in dem Film, kam das auch vor.
Ja,
und
genau.
Das singen die dann zusammen am Lagerfeuer. Das ist eine ganz anrührende Szene. Das ist ganz super.
Ja, finde ich auch gut. Ja. Erinnere mich sehr gerne zurück. Ich weiß auch noch, in welchem Studio wir das aufgenommen haben. Wir haben jetzt nicht so viele Studios, aber
ja. Trotzdem. Ich erinnere mich auch gerne zurück, als ich mal mit Sven ein Interview führen durfte, haben wir über Musikproduktion geredet und wie das sich alles so geändert hat. Und da hast du dich auch so herrlich aufgeregt darüber, dass Musikstudios oder Studios, in denen Musik produziert wird, heutzutage aussehen wie Zahnarztpraxen.
Manchmal.
Ja.
Manchmal sehen sie aus wie Zahnarztpraxen. Man denkt sich, ja, wer hat denn hier sein Labor? Aber das, ja, das ist natürlich schwierig, weil wenn man, ich bin ja, also vom Typ her eher jemand, der traditionell auch nur Gitarre spielt und Trompete und so. Und dann findet man das schon gut, wenn das ein Aufnahmeraum ist mit Mikrofonen und so. Das ist schon besser. Aber viele gerade im Schlagerbereich und so, habe ich auch schon gesehen, wird viel damit gearbeitet, nur mit Computern gearbeitet.
Ja.
Und also auch beim Volksmusik und so, die machen eigentlich alles nur mit Computern. Und das ist dann auch schon ein bisschen schade. Während ich das völlig in Ordnung finde, wenn jemand von vornherein elektronische Musik macht, ist was anderes. Aber dann gehst du ja auch gar nicht unbedingt in so ein Studio, sondern dann machst du das halt zu Hause oder so mit dem Computer. Ne?
Wir stellen also fest, Schlager und Volksmusik sind Genres, die oft in so...
Eigentlich nur noch elektronisch hergestellt werden. Also
also
früher war das ja anders. Früher gab es diese Produzenten, die haben die Noten geschrieben und dann wurde das morgens um 8:30 eingespielt vom Orchester und um 9:30 war, was weiß ich, Mary Rose da und hat das gesungen und um 11 war das schon gepresst praktisch und bei der Hitparade nächsten Dienstag lief das schon. Aber die haben dann richtig so Musiker gehabt und so. Das klingt natürlich auch ein bisschen schöner. Und heute ist es halt vieles einfach, wird gesampelt. Aber weil das eben Samples sind, die versuchen so zu klingen wie die echten Sachen, ist es natürlich dann doch immer nur so eine Art, so ein bisschen wie, so Instant Food. Ne? Das hat halt Schwächen dann. Also das müssen nicht immer schlecht klingen, aber manchmal ist es ein bisschen schwächer einfach vom Schlagerqualität her.
Die Dringlichkeit fehlt.
Ja,
das dringliche Schlager.
Auch die Sound in der Mitte so ein bisschen drückt und so ein bisschen quietscht, weißt du, das fehlt oft. Das merkst du dann, wenn du es im Auto hörst oder so und du hörst es gar nicht mehr, weil der Motor das übertönt, dann merkst du, dass das meistens Samples sind. Ja, weil die nicht so komplex sind und weil viele Frequenzen, die sonst auch noch durchdringen, da nicht mehr sind.
Ja.
Das ist wirklich wahr.
Ja.
Das ist einfach unterkomplex, ne? Aber das ist nicht schlimm, das ist kein Grund jetzt zu weinen, also weil so eine starke Bindung zum deutschen Schlager habe ich ja nun eigentlich, wenn ich genau drüber überlege, eigentlich nie gehabt.
Naja.
Also eigentlich ist meine Bindung zum deutschen Schlager gleich null, aber trotzdem kann man ja mal drüber reden.
Ja, aber dass diese Verbindung nicht existiert, ist ja auch Ergebnis einer aktiven Abgrenzung. Also jetzt nicht dem Schlager gegenüber, aber ihr habt ja angefangen mit englischen Texten zum Beispiel, damit ihr auf keinen Fall mit der neuen deutschen Welle...
Ja, und das ist genau das Problem von Abgrenzung. Kommt nämlich auch nichts Gutes. Nur, dass man irgendetwas nicht ist. Ja, wir machen keinen Schlager. Das ist ja auch noch keine Qualität. Ich meine, das ist ja sich. Das ist ja nur eine negative Definition. Das ist genau das Problem als junger Musiker oft, dass man sich zu oft selber im Weg steht, weil man Angst hat, irgendwann verwechselt zu werden, weil man noch keine eindeutige Identität hat, so als Künstler.
Aber
kennst du ja auch. Da denkt man immer, oh Mann, wenn ich das jetzt singe hier, dann denken sie alle, ich bin so ein Schlagervollzieher.
Ja.
Weil sie ja noch nicht wissen, wo du verortet. Du hast dich ja noch nirgendwo verortet. Ne? Du bist ja noch nirgendwo irgendwie so drin. Das ist halt
aber
schwierig.
Du findest deinen eigenen Ort ja erst, indem du Nein sagst. Du musst ja anfangen mit Nein sagen. Damit
genau, deshalb ist das auch völlig normal, dass man erstmal sagt, sowas machen wir nicht und das finde ich wir doof und so. Das ist okay bei jungen Musikern. Problematisch, wenn man das nach 20 Jahren immer noch alles sagen muss. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Nicht?
Wo ungefähr hast du dein Ja gefunden? Kannst du das noch einordnen?
Ja, es waren mehrere. Also einmal die Gründer von Element of Crime war sowas. Also Jakob und ich hatten vorher schon Neue Liebe gemacht und dann hatten wir Element of Crime gemacht und ich fing an, da zu singen. Und dann war das so, dass wir dann schon uns geeinigt hatten, dass wir richtige Songs machen wollen. Also richtige Songs, so mit Akkorden und Melodien und so.
Ja.
Und Strophen und Refrain, sowas. Weil das war nicht normal. Wo wir herkamen, da machte man das nicht. Das war eher so Avantgarde-Rock und da wurde ganz andere Sachen gemacht. Und auch krachiger und so. Und also weniger so songorientiert. Und das war schon die erste Entscheidung, weil das natürlich dann gleich auch schon sich so im Schlagerverdacht damals aussetzte. Die erste Gig, ich weiß noch genau, von Element of Crime, erste Kritik in der Taz gleich versucht zu klingen wie Bob Dylan und Bruce Springsteen. Ich meine, muss auch erst heute denkt man, geil oder so, aber 85 war das quasi ein Todesurteil. Das war quasi, kannst du gleich einen Strick nehmen, wenn jemand sowas sagt. Wenn erstmal der neue versucht zu klingen wie Bruce Springsteen, wird gleich vorbei. Also in der Berliner, West-Berliner Szene war das sofort vorbei eigentlich, dass man das überlebt hat. Ne?
Lustigerweise geht es musikalisch jetzt, wenn wir weiter fortfahren wollten, geht es hier musikalisch jetzt um jemanden, der das Samplen für sich vor gar nicht allzu langer Zeit entdeckt hat und der es aber ganz gut hinkriegt. Muramasa hat in diesem Jahr schon einen wahnsinnig guten Song mit Slow Tie zusammen rausgebracht, der Deal With It heißt.
Im letzten
With,
Jahr.
With mit, ja, aber schon ein Vorbote auf diese Platte, die ja, jetzt ja. erscheint. Deal With It mit V geschrieben, wie man es in England macht. Da heißt der Bruder ja auch nicht Brother, sondern Bruv. What's up, Bruv? Das gefällt mir besonders gut an der englischen Sprache. Und Deal With It handelt es schon davon, dass man Leute auf der Straße trifft und man hat so ein bisschen musikalischen Erfolg gehabt und Leute sagen auf der Straße, Mensch, ein bisschen hast du dich verändert. Was ist die Antwort? Deal With It! Komm halt klar damit, dass ich mich verändert habe. Ich habe jetzt eine Band, die funktioniert. Muramasa hat jetzt ein weiteres Stück abgeliefert fürs Flux FM-Programm zusammen mit Ellie Rosell von Wolf Alice. Das ist so eine rockigere Kapelle aus England. Und die haben jetzt hier ein Stück abgeliefert, das Teenage Headache Dreams heißt. Und im Video kann man sehen, was hier quasi thematisiert wird. Und zwar nämlich so eine Zurückbesinnung auf diese dramatischen Fights, die man unter Umständen als Teenager hatte. Sei es mit den Eltern, sei es mit der ersten Freundin oder mit den Kumpels, die ja so oft überdramatisch geführt wurden, weil man selbst unsterblich sich fühlte oder weil man dachte, die Liebe zu diesem Mädchen ist unsterblich und wird nie zu Ende gehen. Dann wurden ja so dramatische Kämpfe ausgeführt. Und das passiert in dem Video zwischen zwei Menschen, einem jungen Mann und einer jungen Frau, die quasi unter einer Brücke so einen choreografierten Kampf durchziehen, der aussieht wie Tanz und Fistfight at the same time. Das ist ein sehr, sehr intensives Video, finde ich. Spielt die ganze Zeit so unter einer Brücke zwischen zwei Menschen.
Hast du dich hier geprügelt eigentlich früher?
Ich habe zwei da mal auf die Nase bekommen. Ich bin eher so einer aus der Ecke. Okay. Also... Ja, das stand dann manchmal in der falschen Ecke im Club und hab jemanden blöde angeguckt und dann kam der rüber und macht puff. Und ich so, oh.
Lieber mal nach Hause gehen. Ja.
Zu spät.
Ja. So, zurück zu Muramasa. Ich würde sagen, wir hören uns den Song einfach mal an.
Ja, und noch der Hinweis darauf, dass die LP Raw Youth Collage heißen wird. Insofern passt das ganz gut, was wir jetzt hier hören. Zum Thema der Platte, offensichtlich am 17.01., also übermorgen, kommt die Platte raus und Muramasa bezieht sich bandnamenmäßig auf einen japanischen Schwertschmied, sagt man das so im Deutschen? Swordsmith, habe ich jetzt nur im Hintergrund.
Ja, Schwertschmied.
Der im 16. Jahrhundert aktiv und sehr berühmt gewesen ist. Muramasa featuring Ally von Wolf Alice mit Teenage Headache Dreams.
Come back to me at night.
Ja, ein schönes Stück Musik mit innovativen Breaks, die früher nur CD-Player konnten.
Die CD-Bombe wurde von mir gebrannt.
Du bist ja auch der Musikchef von Flux FM. Du
ja, aber ich möchte gerne die Kurve wieder kriegen. Das Vinyl, das gibt's schon. Das erscheint morgen. Das seht ihr hier in meiner Hand. Muramasa. Ist sehr gut auch mit dem Jungen gesprochen zu haben. Mit Alexander, so heißt er bürgerlich. Unser Kollege Daniel war letzten Sonntag bei seinem Label im Büro und hat mit ihm gesprochen. Dieses Interview, das könnt ihr gerne nachhören bei uns in der Flux Music App. Kennt ihr diese App? Kennt ihr jemand hier drinnen?
Ah, die Leute, die bei Flux FM arbeiten, kennen diese App. Wow.
Ist gut.
Unsere Werbung funktioniert so gut, Urli.
Ja, finde ich auch. Intern geht alles rund. So, in dieser App, wenn ihr die noch nicht habt, die nennt sich Flux Music Next Level Radio. Gibt es bei Google Play und natürlich auch im App Store. Könnt ihr runterladen. Da gibt es nicht nur verschiedene Radiosender, die man hören kann, die wir alle bei uns selber kuratieren, sondern auch noch Interviews, die wir geführt haben, Ohrspiele, die wir hatten, ganz viele Sachen. Ist ganz toll. Wirklich, ist ganz toll. Ich sage das jetzt nicht einfach, weil ich aus dieser Firma bin, sondern auch.
Ja, es ist diese Ähnlichkeit, die euch beiden raussprüht, das merkt man sofort, dass da kein Sarkasmus dabei ist. Zero Ironie.
So, das Interview mit Muramasa könnt ihr da nachhören. Wir empfehlen auch noch das Live-Konzert am 7. März. Da präsentieren wir euch nämlich Muramasa live in der Columbia-Halle. Wer von diesen vielen Features von der jetzigen Platte und von der letzten Platte damit dabei sein wird, man weiß es nicht, aber man kann gespannt sein.
Ja.
Slow Thai, Ellie, Georgia hat ja auch ein Feature drauf.
Das ist eine tolle Platte geworden. Ja. RYC heißt sie, abgekürzt für Raw Youth Collage. Er hat zur Platte gesagt, und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, dass die Platte viel davon handelt, dass man sich zurückerinnert an gute Zeiten und die auch nochmal in sich aufleben lässt, um so ein gutes Gefühl zu haben, auch in Umgebungen, die vielleicht hässlich sind oder unangenehm. Und er sagt, dass ein bisschen Eskapismus, gerade in Zeiten wie diesen, eine gute Idee sei. Das, finde ich, ist eine ganz gute Feststellung, die ich von Sven Regener auch nochmal überprüft haben möchte. Denn ich finde, es gibt ja durchaus in Element of Crime Musiken diesen dunklen Kern auch manchmal. Also auch wenn es beim allerersten Mal hören ganz witzig klingt, ist da irgendwie so ein dunkler Kern, habe ich manchmal das Gefühl. Und trotzdem kann man zu Element of Crime Musik aber auch durchaus so leicht eskapistische Momente durchleben. Wie stehst du zum Thema Eskapismus in der Musik in so hoch aufgeladenen Zeiten wie diesen?
Ich glaube, dass der Begriff Eskapismus gar nicht so günstig ist, weil er irgendwas sowas Negatives mitschwingt, was überhaupt keinen Sinn ergibt bei Kunst. Weil generell, wozu haben wir denn die Kunst? Wir haben sie eigentlich, um Distanz zu finden zur eigenen Existenz und auch zu der Welt um uns herum. Das heißt nicht, dass wir deswegen blind werden oder uns sozusagen da ausklinken, aber in gewisser Hinsicht kriegen wir eine andere Perspektive auf die Sache. Und zwar eine aus einer Distanz heraus, sodass wir sie neu überblicken können. Das versöhnt uns mit unserer Existenz und eben auch mit vielem, was wir sonst nicht ertragen könnten. Und natürlich ist die Kunst dafür da, uns das Leben erträglicher zu machen. Warum hätten wir sie sonst? Genau wie Sport, Spiel, Witze, Humor, alle möglichen Drogen, solche Sachen sind alle dafür da, dass wir am gewissen Punkt Distanz zu unserer Existenz finden. Und deshalb ist der Begriff Eskapismus bei Musik völlig lächerlich, weil Musik ist eine total abstrakte Kunst, die mit der Welt, wie wir sie sonst kennen, überhaupt nichts zu tun hat. Die komischerweise aber in uns was auslöst, was uns möglich macht, sozusagen mit all dem besser klarzukommen. Und deshalb kann mit Flucht nichts zu tun. Das ist Quatsch.
Ja, finde ich ein gutes Argument. Trotzdem gibt es ja auch Bands, die gerade heutzutage vermehrt so politische Texte schreiben und sagen, wir müssen die Realität, in der wir leben, auch im Text direkt abbilden. Da warst du ja nie ein Fan von, glaube ich.
Das kann man machen. Das kann man schon machen. Es gibt auch durchaus ein oder zwei Lieder bei uns, die wir auch gemacht haben in dieser Richtung. Ich glaube eins. Aber aber das Problem ist, diese Lieder halten sich in der Regel nicht, denn vita brevis ars longa, wie der Lateiner sagt. Das Leben ist kurz und die Kunst dauert und die Dinge verändern sich drumherum, aber man will gar nicht von der Musik und auch von der Literatur sagen, dass sie auch bleibt. Das heißt, wir sind nicht der verlängerte Arm des Journalismus. Ja, die Zeit, nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern. Und muss ich ganz ehrlich sagen, so mit solchen Liedern kann man meist relativ bald nichts mehr anfangen. Das ist problematisch. Und dann ist auch die andere Frage, warum singt man das überhaupt? Klar kann man im Text politisch sein, das ist ja auch gut, das ist ja auch in Ordnung und man kann diese Lieder dann singen und die alle freuen sich, aber letztendlich ist die Frage, muss das dann überhaupt gesungen werden? Warum ist wirklich Singen das beste Kommunikationsmittel in der Politik? Möchte man wirklich, dass im Bundestag gesungen wird? Ganz ehrlich. Ich nicht. Ich finde das zweifelhaft und ich bin aber sehr für Politik, ich bin sehr dafür, da zu diskutieren und die Diskussion, der Essay, der journalistische Artikel, das sind auch das Pamphlet gerne oder auch das sind eigentlich so die Kommunikationsmittel in der Politik und ich bin eigentlich dafür, das ein bisschen zu trennen, denn die Verbindung von Kultur und Politik führt meistens zum Populismus, weil kulturelle Vorlieben sind auch Geschmackssachen und die politisch umzudrehen, also politisch umzuwürzen, führt dazu, dass man nicht wirklich diskutieren kann und das ist problematisch.
Und man verbaut
und das ist nicht aufklärerisch. Ja.
Und man verbaut sich als Künstler quasi den Weg in die Ewigkeit, in die Langlebigkeit.
Nein, das finde ich nicht so schlimm. Also wenn man das gerne macht oder sagt, das ist mir jetzt wichtig, dann finde ich das auch in Ordnung. Ja. Aber ich finde nicht, sondern umgekehrt glauben sollte, das sei der einzig wahre Weg oder so. Das ist es nicht. Man kann mit Kunst alles machen, man kann mit Musik, man kann jede Art von Song schreiben und das ist immer okay. Aber grundsätzlich, da ist nichts verboten. Das ist ja auch ein Reich der Freiheit, die Kunst. Und warum nicht das dann auch machen können? Aber ich sage ganz ehrlich, dass zu sagen, das wäre der einzige Weg oder wer das nicht macht, ist ein Eskapist, der hat das Wesen der Kunst nicht begriffen, glaube ich.
Ja gut, das kann man so stehen lassen, glaube ich auch. Außerdem finde ich, dass es ja auch genug Künstler und Künstlerinnen gibt, bei denen sich das extrem schräg anfühlt, wenn die plötzlich mit so einem politischen Song um die Ecke kommen, nur weil die Zeiten es verlangen. Also das.
Nö, wenn sie das wollen gern und das geht sicher auch besser und schlechter und die Frage ist immer, ob das eben, wie gesagt, förderlich ist, der Sache selbst. Denn, wie gesagt, auch Musik ist Geschmackssache. Was ist, wenn jemand von etwas singt, was ich inhaltlich total richtig finde, aber ich finde die Musik ganz scheußlich, was mache ich denn dann? Was ist umgekehrt, wenn ich die Musik ganz toll finde, aber was der inhaltlich singt, finde ich gar nicht ganz daneben? Was mache ich denn dann? Wie gehe ich damit um? Ne, soll ich also jetzt, weiß ich, gegen die Entschuldung der dritten Welt sein, bloß weil Bono von U2 davon anfängt? Also ist ja die Frage. Ne? Also,
weil du gerne U2 hörst.
Ja, dann wäre ich ja wohl, ich glaube, ich für die Entschuldung, aber soll ich dagegen sein? Also das ist
ja der Punkt, das ist schon hart, ja, das stimmt.
Also das ist genau der Punkt, dass man da zwei Dinge miteinander verrührt, die man vielleicht gar nicht unbedingt verrühren sollte, weil man dadurch im Grunde genommen auch die Wirkung dessen, was man da sagen will, auch einschränkt.
Ja, und ich finde, Bono hast du da jetzt wirklich das perfekte Beispiel rausgebracht.
Ja, weil das jemand ist ja jetzt sehr engagiert und das ist auch alles sehr ehrenhaft, aber ich kann es ja nicht deshalb gut finden, weil ich jetzt U2 gut finde, das ist ja nicht aufklärerisch.
Ja
ich bin dafür, weil der das sagt und ich denke dann nicht weiter darüber nach, nicht weil ich der Überzeugung auch bin oder weil der mich überzeugt hat, sondern weil der so toll singt oder weil der so eine tolle Band hat oder weil er so berühmt ist oder weil der Papst bei ihm anruft. Das ist aber alles Sachen, die an sich erst nochmal keine politische Qualität sind, weißt du?
Ja.
Und die Sache nicht richtiger oder falscher machen.
Ja. Und das nervt ja auch.
Das weiß ich nicht, das ist mir egal. Das ist mir egal, aber ich meine, dass eben das Geschmackssache einerseits ist und das andere, aber Politik ist keine Geschmackssache. Da geht es um andere Dinge. Das ist genau der Punkt. Das ist wie Saufen für den Frieden. Kann man machen, ist aber relativ uneffektiv, möchte ich mal sagen.
Also wir halten fest, du kannst im Prinzip damit leben, dass jemand sagt, a little bit of escapism is always good, obwohl Escapism der falsche Begriff ist.
Also, ja, das geht an also Musik ist gut, weil sie uns, wie gesagt, sie hat eine ganz, ganz andere Aufgabe. Also so wie, was zu essen hat eine andere Bedeutung für einen Menschen als Musik zu hören. Das sind verschiedene Dinge und die sind beide sehr wichtig. Und ich glaube nicht, dass man zu Menschen gehört Kunst einfach dazu. Das ist eine menschliche Erfindung und das ist eine ganz wichtige Sache, um mit dem Leben als melancholisches Tier klarzukommen und mit der eigenen Existenz und Sterblichkeit klarzukommen. Und das ist viel profunder und wichtiger und auf eine Weise auch was ganz anderes als Politik. Politik ist auch sehr wichtig, aber da geht es um die Organisation der Gesellschaft und so weiter. Das ist ein völlig anderes Thema. Und das ist, dass man immer denkt, die Politik kann man, die Kunst kann man für jeden Scheiß hernehmen, ganz egal. Ja, da soll man uns jetzt hier ein schönes Lied singen darüber, was wir jetzt zu denken haben oder so. Das ist doch Mist. Das verstehe ich überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommt. Ja, und jeder, man merkt ja daran, dass man zum Beispiel bei Instrumentalmusik da sowieso nicht weiterkommt. Am Ende ist es ja doch immer nur der Textdichter, der irgendwas rausdrücken soll und alle fühlen sich besser. Also ist doch Kacke irgendwie.
Also ich fühle mich jetzt irgendwie so, ich habe jetzt das Gefühl, ich muss eine antifaschistische Instrumentalplatte machen. Ich weiß auch nicht warum.
Das machst du mal, genau.
Das kriege ich hin, wartet ab.
Nazi-Punks, fuck off. Hier sind sie wieder.
In der Instrumentalversion.
Ja, aber trotzdem, also ab wann findest du denn Musik dringlich? Also es ist ja quasi, ich brauche bei Musik diese Dringlichkeit, dass ich irgendwie finde, die muss jetzt für mich da sein, die bewegt mich, die bringt mich zum Tanzen, die ich will jetzt einfach haben. Und das ist ja,
das ja, ist doch, eine gewisse ist doch gut, reicht ja, doch klar, ist doch gut. Ja.
Aber die findet unterbewusst statt? Oder
ich verstehe nicht, warum du das jetzt so für dich so rechtfertigen musst oder warum du da so einen Grund brauchst. Genau das ist ja Musik, das macht's ja. Ja. Musik geht direkt aufs Gefühl. Deshalb sage ich, das ist die abstrakteste aller Künste. Geht direkt aufs Gefühl. Da ist überhaupt nichts vermittelbar. An der reinen Musik kannst du nichts festmachen und sagen kannst, das ist jetzt politisch so und so zu sehen, dieser C-Dur-Akkord. Kannst du vergessen. Kannst du
C-Dur ist klar antifaschistisch.
Nee, da gibt es auch andere Meinungen, glaube ich. Da gibt es auch andere Meinungen. Nur weiße Tasten. Und so.
Das hatte ich nicht bedacht, stimmt schon. Ja, nur weiße Tasten.
Gute Brücke, danke fürs Bauen. Das nächste Intro, Piano-Intro, ist, glaube ich, sehr viel mit schwarzen Tasten gespielt.
Ja, das glaube ich auch. Ne? Die Künstlerin, mit der wir es zu tun haben, heißt Celeste Epiphany Wade und sie ist, Nomen est Omen, eine Offenbarung. Sie klingt ein bisschen wie Adele zwischendurch, hat aber mit den Instrumentals, die sie präsentiert, ganz eigene Wege eingeschritten und erinnert mich so ein bisschen an diesen ganzen New Yorker-Kram aus den 70ern. Ich weiß nicht, ob ihr euch das reingezogen habt. Damals.
In den 70ern.
Habe ich auch nicht gemacht. Aber es gab ja in den 70ern so eine Vermischung von so verschiedenen Kulturkreisen, gerade im Jazz. Das halt so die ganzen in New York ansässigen Jazzer haben dann zusammengearbeitet mit kubanischen Immigranten und plötzlich war der Jazz so ein bisschen südamerikanisch oder
mittelamerikanisch
angehaucht. Und das höre ich hier so ein bisschen auch durch. Danke, Uli.
Gerne.
Das höre ich hier ein bisschen durch bei Celeste, die mit Stop This Flame ein Stück abliefert, das einen durchaus versöhnt mit der eigenen Existenz, glaube ich. Das komplett unpolitisch ist. Geht nur darum, dass
das
die Liebe.
Das brauchen wir jetzt nicht bei jedem Lied zu sagen, das weißt du schon.
Ja, ja. Also. Aber es ist ein Stück, das quasi. Ähnlich wie Whitney Houston so eine ewige Liebe verspricht. I will always love you mäßig, bloß in einer anderen, mit anderen Worten erzählt.
Das ist ja toll.
Ja, ist schön. Danke. Jetzt sind wir wieder an den Punkt angekommen.
Der Whitney Houston-Vergleich ist toll.
Nein, wenn Sven Regner sagt, das ist toll, dann können wir den nächsten Song immer spielen.
Dann machen wir das.
Ladies and Gentlemen, Celeste mit Stop This Flame.
But I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this day. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything. But it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this thing.
Ich habe ja ein Raunen gehört im Publikum. Ich habe Kopfschütteln gekriegt von meinem Kollegen.
Ja.
Es handelt sich hierbei um einen Sekt, der heißt Kolonne 0. Mm. Ist 0%. Ich möchte einfach wieder zurück auf meinen Pfad
der Tugend.
Ja, auf meinen Pfad des Januars zurückfinden und möchte hier einfach den Sekt, den ich mitgebracht habe, auch trinken. Ich nehme den nicht wieder mit nach Hause.
Ja. Vielleicht möchte ja jemand mal alkoholfreien Sekt probieren.
Möchte jemand?
Ich glaube, es ist was für Leute, die keinen Bock auf Rausch haben, aber trotzdem Magenprobleme schätzen.
Es tut mir leid, dass dein Magen halt empfindlicher ist und Bläschen nicht vertrennt.
Ich habe keinen Bock besoffen zu sein, aber dass mir morgen schlecht ist, das fände ich richtig geil.
Ja, wie gesagt, man muss es abhaben können. So, wir haben Celeste gehört mit Stop the Flame. Celeste war letzten Herbst nominiert beim Anchor Award. Das ist so ein Award im Rahmen des Reeperbahn-Festivals, den Flux FM auch präsentiert. Wir haben da die Künstlerin schon kennengelernt. Ich fand aber diese zwei EPs, die letztes Jahr rausgekommen sind, sehr gut, aber es war mir alles ein bisschen zu langsam. Es war ein bisschen slow-jammig. Das wäre was für dich, Vincent, übrigens. Slow-jammig.
Ich liebe slow-jam.
Siehst du, sag ich doch. Und jetzt ist dieses neue Lied rausgekommen und ich war sofort in love mit diesem Piano am Anfang. War gut, oder? Fand ich auch. Ja. Jetzt hat sie Anfang des Jahres einen Preis gekriegt, vorletzte Woche von der BBC. Die haben immer so am Anfang des Jahres, rufen den Preis aus, Artist to Watch, beziehungsweise Sound of 2020. Da war auch nominiert Georgia.
Haben wir hier auch das Vinyl.
Ja. Haben wir auch. Easy Life, kennen wir auch, lieben wir auch, war auch nominiert.
Ja.
Einige mehr, Arlo Parks war auch nominiert, super, haben wir letzten Zuckerstückli vorgestellt. Und eben Celeste, und die hat gewonnen. Also man rechnet dann immer ganz große Stücke auf die Künstlerin oder den Künstler, der diesen Preis kriegt. Adele, hast du vorhin gesagt, hat den auch gekriegt, vor 10 Jahren, glaube ich, oder so.
Ja, ich
und dann ließ er ab.
Der Refrain ist ein bisschen Adelesque, kann man das so sagen?
Kann man.
Aber die Strophen finde ich schön eigen und das mit dem jazzigen Piano, das gefällt mir gut. Celeste wird uns noch beschäftigen, auch in Zukunft, glaube ich.
Ich auch, Sven.
Meine ganz gewiss, ja.
Wenn er nur nickt, müssen wir das dazu sagen, Uli. Ist eine Audioveranstaltung. Wie immer, in der Mitte dieser Abendveranstaltung beschäftigen wir uns in den nächsten Minuten mit den neu erscheinenden Alben in dieser Woche. Morgen ist Freitag, morgen kommen neue Langspielplatten raus. Hier sind die wichtigsten Informationen zu diesen LPs zusammengefasst von unserem Kollegen Daniel Meinl.
Christoph, du denkst an das Bild, ne?
Oh, jetzt hast du ihn erwischt.
Ja, aber Christophs Computer ist abgeraucht. Windows 7. Abgeraucht.
Oh, Tonk.
Tonk. Ja, Tonk. Schlechtes Grund. Das ist vom Yes-Gitarristen übrigens.
Das war's. Das Mythen des Flux FM-Podcasts.
Mir war der Keyboarder schon. So. Die erste Platte wäre Turbostart. Hier ist sie.
Turbostart.
Let's go.
Flux FM. Frisch gepresst. Neues aus dem Plattenregal.
An der Nordseeküste, am blattdeutschen Strand, da spielt das neue Album Utlande von Turbostart. Die Nordfriesen widmen sich ihrem maritimen Kosmos und das, obwohl die Bandmitglieder sich schon lange über Deutschland verteilt haben. Von Lokalpatriotismus hält sich die Deutschpunkband zum Glück fern. Diese Friesland-Saga schreckt geradezu vom kaltnassen Grau und von kleinbürgerlichen Dorfgemeinden ab. Ordnung, Hecken, Belehrung. So komplex die Bilderwelt der Texte ist, musikalisch haben Turbostart auf Utlande leider nichts Neues zu sagen. Turbostart mit ein schönes Blau.
Der Tag zu lang und ein Leben viel zu kurz. Wir können überall sein, nur nicht hier. Der Tag zu lang und ein Leben viel zu kurz. Wir können überall sein, nur nicht hier. Es sind nur Schwäne für Sie und tote Freunde.
Ein schönes Blau von Turbostart. Halsey ist sowas wie der Anti-Popstar in einer schillernden High-Class-Welt mit Privatjets und Bling-Bling. In nur 4 Jahren arbeitet sie sich von der Soundcloud-Entdeckung hoch zum Besten, was Alternative Pop heute zu bieten hat. Naja, man muss fast sagen, hatte. Ihre dritte Platte Manic verläuft sich im immer gleichen lyrischen Strudel aus Liebesdramen. Wäre alles halb so wild, würde sich Hit an Hit an Hit reihen. Aber auch die lassen sich an einer Hand abzählen. Immerhin sind Without Me und Killing Boys zwei ihrer besten Popsongs überhaupt. Halsey mit Without Me.
Thank you. just running from the demons in your mind. Then I took yours and made them mine. I didn't notice cause my love was blind. Said I'd catch you if you fall, and if they laugh then fuck them all. And then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there.
Without Me von Halsey. Wie sehr Bombay Bicycle Club gefehlt haben, realisieren viele erst, als sie nach 5 Jahren Pause mit der neuen Single Eat, Sleep, Wake, Nothing But You wieder auftauchen. Jetzt sind sie wach und lassen all die glorreichen Ideen von der Leine, die sich aufgestapelt haben. Auch Flöten-Samples finden ihren Platz und die Texte so direkt und on point wie nie.
The record is about how music can be a kind of catharsis for people when they're going through stress or anxiety or melancholy. When everything around them seems to be kind of falling apart.
Wie finden Leute Ende 20 ihren Platz in der Welt? Eine Frage, die in Zeiten stagnierender Löhne und sozialer Unruhen eine ganze Generation beschäftigt. Die Antworten finden sich zum Teil auf dem fantastischen 5. Album Everything Else Has Gone Wrong. Bombay Bicycle Club mit Is It Real?
Is it real?
Flux FM, frisch gepresst. Neue Woche, neue Alben. Vorgestellt von Flux FM.
Vielen Dank an Daniel Meiner. Ein kleiner Zwischenapplaus für unseren Mitarbeiter aus der Musikredaktion.
Danke sehr. Diese Platte Bombay Bicycle Club wird auch, wie man sehen konnte, auf der Grafik unser Wochenend-Special sein bei Flux FM. Das bedeutet, Samstag, Sonntag gibt es jede Stunde einen Song, anmoderiert von der Band selber. Sie waren, als sie bei uns waren, zum Interview auch noch mit Instrumenten ausgestattet. Da haben wir dann auch noch 2 Lieder aufgenommen, die Kameras draufgehalten, beziehungsweise unsere Kollegin Conny und Elisabeth. Diese Produktion werden wir am Ende dieses Podcasts euch zeigen, hier auf der Leinwand.
Sehr gut.
Ja. Von daher... Danach, es ist aber eher eigentlich ein Intermezzo, weil danach kommt dann der 2. Teil von diesem wunderschönen Abend. Weil Sven muss weiterarbeiten zusammen mit Jakob, auch von Element of Crime. Der ist auch bereits hier im Publikum irgendwo versteckt. Er ist inkognito noch. Die werden nachher hier alles signieren, wo Element of Crime draufsteht oder Sven Regner. Und oder beides. Ja, aber nur das.
Sehr gut.
Ja, wollte ich nur gesagt haben.
Super, finde ich gut.
Sehr gut.
Und wir werden im Anschluss an die Aufzeichnung, wenn die Aufnahme beendet ist, auch noch ein kleines Gewinnspiel durchführen. Da wird dann quasi zur Musik dieses Zuckerstückli hier durch die Publikumsreihen gereicht werden. Und bei wem das Zuckerstückli stehen bleibt, der wird diese 3 Platten, unsere Platten der Woche, mitnehmen dürfen. Als kleines Präsent. Ja, freut euch da ruhig schon mal ein bisschen drauf.
Das Sven, ist okay. Wie hörst du Musik? Zu Hause?
Zu Hause, ja.
Von ja, meistens zu Hause. Aber wie?
Ich mach das so an und dann kommt das aus dem Lautsprecher.
Also, ich leg die Nadel drauf und dann kommt da Musik raus.
Nein, meistens höre ich Musik vom Computer.
Ah, okay. Also keine Vinyl mehr.
Habe ich auch, ja.
Aber da
aber du nicht manchmal, aber nicht so viel. Okay. Also oft einfach, weil ich eher am Computer sitze, dann mache ich die an.
Okay. Ist zu kompliziert mit Vinyl oder?
Nein, das ist... Vinyl ist gut, aber das, ja, eigentlich schon. Also, weil dann, wenn ich dann, ich habe einen Holzfußboden, wenn ich dann rumlaufe, dann springt vielleicht die Nadel, weißt du, so Sachen. Außerdem musst du dann mal umdrehen. Und außerdem ist manchmal so, dass ich einfach da sitze und dann mache ich es einfach schnell an. Weißt du? Okay. Außerdem, was gut ist auch, was du nicht vergessen darfst, ist, ich höre oft auch quer, also springe von einem zum anderen und so. Und das ist natürlich das Austüten, Eintüten und so. Das Tolle bei oder was einem dabei natürlich fehlt oder was oft verloren geht, ist die Geduld, sich ein ganzes Album anzuhören. Ja. Ja. Und dafür sind natürlich LPs vor allem sehr, sehr gut. CDs aber auch, weil man legt sie ein und in dem Moment, ja, das ist schon unbequem, die dann wieder rauszunehmen und andere eins. Also hört man sich mal das ganze Album an. Und das ist natürlich wichtig, weil das schon eine große Rolle spielt, also gerade in der Rockmusik, wo wir ja herkommen mit Element of Crime, dass man eben auch einfach Songs produziert und schreibt, auch für Alben eigentlich. Also dass es nicht alles nur so ein One-Track-Single-Business ist, wo es um das eine Lied nur geht, sondern wo man im Grunde genommen 10, 12 Lieder in einen Kontext zusammenstellt und zusammenspannt. Und da an dem Kontext haben dann auch Lieder Platz, die man einfach nur als Einzelveröffentlichung vielleicht nie machen würde.
Ja,
ja, die haben was ganz Besonderes eigentlich, aber auf eine Weise, die man erst entdecken muss und auch erst in dem Kontext vielleicht entdeckt. Und deshalb ist es schon wichtig, dass man ab und zu, das mache ich dann auch, und in einem anderen Zimmer habe ich dann irgendwie den Plattenspieler, setze mich hin und spiele einfach meine ganze Platte und höre mir das Ganze in Ruhe an. Und das ist natürlich eine andere Art von Musik hören, schon klar.
Okay. Ja, aber es ist schon eher deutlich, dass ein anderer Raum dafür existiert, offensichtlich. Also dass physisch ein anderer Raum ist, in dem man sich beschäftigt mit der Musik ausführlich, das ist ja schon erstaunlich.
Ja, Platz in Friedrichshagen, ne? Da.
In Friedrichshagen? Nein, ich bin nicht in Friedrichshagen, nein.
Aber, nee, aber was seid ihr für eine Band? Seid ihr eine Band, die sagt, wir machen eine Platte und dann schreibt ihr 12 Songs und das war's?
Genau
oder
so
habt
ist
ihr
es.
Immer 20 Songs?
Nein, genau so ist es.
Genau so. Ihr schreibt nicht einen mehr.
Naja, vielleicht verwerfen wir noch ein paar Songs, die wir unterwegs, aber früher hat man Songs geschrieben und sie später verworfen. Heute ist es so, dass man sie eigentlich schon im Prozess des Schreibens verwirft, wenn man merkt, das ist nicht so toll.
Okay.
Also man merkt, hat heute früher ein Gespür dafür, dass man sich in irgendwas verbeißt, was vielleicht gar nicht so eine gute Idee war, ja. Was vielleicht ein bisschen zu flach ist oder so. Insofern passiert einem das seltener. Manchmal passiert es aber sogar noch, dass man also das alles durchmacht und aufnimmt alles und dann hinterher erst merkt, dass es ein fauler Apfel ist sozusagen. Das merkt man dann spätestens auf Tournee, wenn du das zwei, drei Abende gespielt hast und denkst einfach, oh, ich habe auf diesen Song wirklich keine Lust mehr, dann weißt du einfach, das war ein Fehlgriff. Aber eigentlich merkt man sowas durch die Erfahrung schon sehr viel früher.
Aber ihr fängt schon immer mit der Musik an und am Schluss kommt dein Text.
Wir machen immer zusammen die Musik, weil wir eine Band sind, eine richtige Band. Das heißt, nur zusammen kann man Musik machen und entwickeln. Da bringt jeder bestimmte Ideen rein und dann arbeitet man damit und entwickelt das zusammen. Und dann kann man, also wir können zusammen Musik machen, aber wir könnten nicht zusammen einen Text vertonen. Deshalb ist es immer richtig, zuerst die Musik zu machen. Das ist der normale Weg in der Rockmusik und dann später macht man dazu einen Text.
Ja. Jetzt machen Element of Crime also erst die Musik klar, dann wird die Musik ja unter Umständen auch die Idee für den Text triggern, kann ich mir vorstellen.
Genau so ist es. Ja,
aber
ja.
Wie arbeitet dann der Romanautor Sven Riegener, wenn die Band gar nicht tönt im Hintergrund? Also wo kommt da die Initialzündung her? Nutzt du da Musik?
Naja, die Gesangsmelodie ist ja, ach du meinst also das für die Romane?
Ja, ja, ja.
Nein, wenn ich Romane schreibe, kann ich keine Musik hören, weil mich das zu sehr ablenken würde. Also das ist ja eine Frage der Konzentration. Umgekehrt würde ich auch keinen Roman lesen, während ich Gitarre spiele oder so.
Ja, aber der Beat der Sprache, der ist ja den musst du ja dann quasi ohne Musik ausdenken.
Nein, wenn du das schreibst, dann ist es schon so, dass man sich das, bei mir hängt das sicher auch viel am Klang beim Schreiben. Mhm. Wie die Sprache hat ja auch einen Klang. Und deshalb sind Lesungen ja auch kein Blödsinn. Nach dem Motto kann ja jeder selber lesen oder so, weil es im Grunde auch manchmal auch dabei darum geht, dass man die Sache auch klanglich interpretiert. Vom Rhythmus her und aber auch vom Klang. Und dass man zeigt, was da möglich ist, dass man so das auch nochmal sozusagen vorsingt. Das geht schon. Und das passiert sicher auch beim Schreiben, aber eher unbewusst, dass man sich das quasi innerlich immer wieder auch vorliest, ob das jetzt wirklich ein guter Satz ist oder so.
Ja. Du hast ja Kafka eingelesen vor 2 Jahren oder so, ne?
Ich habe alle Romane von Kafka als Hörbuch eingelesen und jetzt auch mit den Geschichten angefangen. Jetzt habe ich gerade die zu Lebzeiten veröffentlichten zum größten Teil gemacht. Und das ist so ein Beispiel für einen Autoren, der, wenn du ihn so einfach stumm liest, entfaltet er nicht die, es ist schon sehr, sehr gut, aber es entfaltet nicht die gleiche Kraft, wie wenn du ihn laut liest.
Ich habe gehört, bei dir soll das humoristisch werden, schon fast Kafka, wenn du das liest.
Es gibt.
Komisch.
Nein, es gibt. Ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Lesungen gemacht mit Das Schloss.
Ja.
Und da ist es so, das gibt Kapitel, die sind eigentlich wirklich komisch. Also dieses 5. Kapitel mit diesem Amtsvorsteher, das ist wirklich komisch, was er da erzählt. Das ist, und das weiß auch, das merkt man auch sofort, wenn man es liest. Aber man muss sich halt drauf einlassen und man muss es hören. Ich glaube, bei Kafka, das ist ein sehr musikalischer Autor gewesen. Und er hat ja auch sehr viel geschrieben für so Abende, wo er das dann vorgelesen hat und so. Spielt also eine ganz große Rolle bei ihm von Anfang an, dass er das auch vorgelesen hat.
gelesen hat. Ja. Und das ist generell ein wichtiger Aspekt literarischen Handelns, dass man auch an den Klang der Sache denkt. Und da ist das, bei Kafka bringt das wahnsinnig viel. Und das ist, sind sehr schöne Abende eigentlich. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich lese es einfach wahnsinnig gern vor. Ich weiß auch nicht warum, aber es macht wahnsinnig viel Spaß.
Ja, nee, ich habe mich nur gefragt, wo deine Musik quasi in der Sprache herkommt, wenn du normalerweise die Musik der Band nutzen kannst, um Texte für Element of Crime zu schreiben.
Na guck mal, in der Sprache selber ist ja eine gewisse Musik. Also was Rhythmus betrifft, aber auch Klangfarbe ist das. Diese beiden Elemente sind ja schon mal da. Tonhöhe nicht so sehr. Nicht in der deutschen Sprache, bei anderen ja doch eher. Im Dänischen oder im Chinesischen auch.
Really?
Ja, aber das ist zum Beispiel, wenn du so den Satz, den du vorhin gesagt hast, der hat einen ganz klaren Rhythmus und das hört man auch. Und du bist ja auch Radiomoderator, du weißt ja ganz genau, dass du mit dem Klang deiner Stimme sehr viel erreichen kannst. Und du weißt ganz genau, dass es ganz wichtig ist für die Leute, nicht einfach nur, was du sagst, sondern dass immer der Klang dazugehört. Das ist das Tolle bei den Engländern auch, wenn es um Songtexte geht. Wenn man mit Engländern über Songtexte redet, hat's auch, merkt man auch, dass ganz viel mit dem Klang zu tun. Die stellen nicht so oft die Frage, was meint ihr denn jetzt? Oder was sagt ihr da? Was will er sagen? Und die nehmen den Klang auch mit als Bedeutungsträger. Und das ist auch so. Bei Songtexten zum Beispiel ist der Klang der Sprache ein großer Bedeutungsträger. Und darum ist auch so, dass man, wenn man Songtexte macht und schon die Musik hat und die Melodie, zu der man die Songtexte macht, dann hilft einem das ungeheuer, weil man gleich merkt, was die richtigen und was die falschen Wörter sind. Was Wörter sind, die passen und die gut klingen. Ja. Was Wörter sind, die da einfach nichts taugen, die da nicht dazu passen zu dieser Musik. Das heißt, man hat immer schon das Gefühl, dass eigentlich in dieser Musik, in diesem Lied, von dem man ja schon die Melodie so singt und so, ja, dass da eigentlich die Wörter schon da sind. Man muss sie nur finden.
Ja.
Ja, dass dann hat das Gefühl, dass man weiß schon eigentlich ungefähr, worum es geht. Man weiß es bloß noch nicht so ganz genau.
Ja, dann ist aber, ja, das machen aber dann wieder nur Leute wie ihr, die quasi nicht sagen, wir schreiben den Text und vertonen den, sondern wir haben erst die Musik und dann kommt.
Nein, Songschreiber, die zuerst den Text schreiben, sie zum Beispiel, ein Autor, den ich sehr, sehr verehre, Johnny Mercer zum Beispiel, der so Lieder wie Moon River und so geschrieben, der aber immer zuerst, also im Schlager und generell in den klassischen Songwriting oft so, dass sie immer zuerst den Text machen und der wird dann vertont. Aber natürlich sind die deshalb Songtexter geworden, weil sie dieses Klanggefühl mitbringen, ja, okay, und von vornherein mit. Sie inspirieren dann wiederum den Musiker dazu, zu der und der, ja, okay, Musik zu kommen, während umgekehrt hier die Band mich dazu inspiriert, zu den und den Wörtern zu kommen. Und beides ist natürlich völlig in Ordnung.
Das ist schön, dass beides geht.
Auch ja,
das,
ja, klar,
da sind wir wieder froh. Aber ich finde es ganz interessant, weil ich das als Hintergedanken auch immer noch im Kopf habe, wie ich damals mit der Band musiziert. Und dann war das bei mir auch immer so, dass ich dachte, hier muss ich irgendwas mit wow, hier kann ich nicht wow, hier muss wow. Und schon war klar, es kann kein Wort mit O sein, das hier getextet wird.
Das waren also aber auch deine Hits, wo du wow.
Ja, ja, ja. Das waren die Hits, die ich für Pearl Jam geschrieben habe. Wir sollten vielleicht noch mal kurz Musik hören zwischendurch.
Oh ja.
Bevor wir uns komplett verquatschen, Nada Surf haben wir noch mal im Angebot, eine Band, die fast so lange existiert wie Element of Crime. 35 Jahre. Glückwunsch nochmal zwischendurch, vielleicht ein kleiner Zwischenapplaus.
Danke, danke, danke. Es ist aber kein Verdienst, weißt du? Es ist kein Verdienst.
Doch.
Viele denken, es ist ein Verdienst, als Band lange zu existieren und feiern ihre Jubiläen und so. Wir haben das nie gemacht. Ich halte das für mega geschmacklos, ehrlich. Die Leute in Geiselhaft zu nehmen, dafür, dass man das schon seit 35 Jahren macht. Also, das ist ja eigentlich.
Mega geschmacklos?
Ja, das ist mega geschmacklos eigentlich.
Geiselhaft habe ich das nicht gemacht.
Sorry. Jubiläumstouren, sorry. Ich bin ja eigentlich ultraliberal und sage eigentlich immer, dass alles super ist, aber gerade bei den Kollegen. Aber Jubiläumstouren habe ich immer schon für mega geschmacklos gehalten.
Ja. Sorry. Aber ein guter Name für eine Tour, die mega geschmacklos
ist. Das wäre allerdings eine gute Tour.
Ich finde das eher ein guter Grund für Sven Regner als Präsident, dass man einfach Jubiläumstouren komplett verbietet als solche.
Auch gut.
Was, ihr seid seit 25 Jahren unterwegs und wollt das als Tourkonzept verkaufen? Sorry, klappt nicht.
Genau.
Ist natürlich verboten. Aber auch ein dickes Nein, ne? Also einfach dick Nein gesagt.
So, hier, ab an die Elite-Schule. Element of Crime haben sich nicht an der Elite-Schule kennengelernt. Aber Nada Surf, 92 in New York, am Lycée Française.
Ah, echt?
Oui?
Vraiment?
Matthew Kors und Daniel Lorsa haben sich getroffen im Schulhof.
À l'école?
À l'école, am Lycée Française.
Sur la place de la Bourse.
Jetzt wird der Rundreiter langsam. Schrecklich.
Ja, mein Sekt.
Nee, und da haben sie sich getroffen und haben die Band gegründet, Nada Surf. Wer sich nicht mehr richtig erinnert, was war nochmal der große Hit von Nada Surf, dem werfe ich nur ein Wort entgegen und das ist das Wort Pop. popular.
Möchte ich reingrätschen? Stimmt, in den 90ern. Da ist aber lange dann Zeit still gewesen um die Band. Und dann hat Matthew Kors, der Kopf und Sänger der Band, das Wort Love entdeckt. Und die größten Lieder von dieser Band tragen immer das Wort Love im Namen. Entweder Inside of Love ist einer der größten Songs oder Always Love. Und jetzt heißt die neue Single...
Lass mich kurz gucken. So Much Love.
There we go. Wer weiß. Also ich finde es super. Ich bin großer Nada-Surf-Fan.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, ihr zwei auf der Couch, ihr findet das ein bisschen plump. Möchte ich euch das unterstellen. Halt,
was ich immer, ich meine, die Band existiert jetzt auch schon seit 92. Das ist echt schon eine lange Zeit. Und ich finde es fast ein bisschen traurig, das ist aber auch so ein oberflächliches Radiomoderatoren-Ding, dass man immer wieder an diesen ersten Hits zurückdenkt. Because I'm popular.
Das ist ja dein Problem. Ich denke an die Liebe. Ja. Ich denke an die Liebeslieder.
Ja, das ist mein Problem. Ja. Die Liebeslieder von Nada Surf sind aber auch, jetzt hätte ich es beinahe gesagt, politisch motiviert. Denn in den Liebesliedern, vor allem im nun folgenden Lied, So Much Love, geht es darum, die Hörer und Hörerinnen des Songs daran zu erinnern, dass man Liebe in sich trägt als Mensch und dass der Mensch zur Empathie durchaus fähig ist. Das ist ja was durchaus in Vergessenheit geraten ist und daran möchte das Lied erinnern.
Das ist aber nicht politisch, das weißt du schon.
Nein, ich kann es aber politisch lesen.
Du kannst alles politisch lesen, aber mein Gott, man kann sich alles politisch hintrinken, nicht? Aber
ich finde,
irgendwofür muss der Begriff politisch ja gut sein. Und wenn alles politisch ist, dann ist der Begriff für gar nichts mehr gut. Weißt du, was ich meine? Kannst du den so einfach in die Tonne hauen.
Ja, aber ich sag mal, in der Situation, in der wir uns gerade befinden, finde ich es schön, wenn jemand Lieder darüber schreibt, dass der Mensch zu empathiefähig ist. Denn das scheint ja ein bisschen verloren gegangen zu sein.
Ja, würde irgendjemand Lieder schreiben, dass der Mensch nicht empathiefähig ist? Also das ist ja die Frage. Was ist das für ein politischer... Zu jedem politischen Standpunkt müsste es ja einen Gegenstandpunkt geben. Gibt es irgendjemanden, der sagt, nein, der Mensch ist nicht empathiefähig oder Empathie ist scheiße oder so. Das macht doch keiner. Also was soll das? Also was ist das für eine Art von Politik?
Es geht ja jetzt nicht darum, die eine Position gegen die andere aus...
Nein, aber warum kannst du nicht einfach sagen, das ist toll, dass sie darüber singt, dass der Mensch empathiefähig ist? Warum musst du das glauben zu adeln zu müssen, indem du sagst, das sei politisch, was es überhaupt nicht ist?
Habe ich doch gar nicht gemacht.
Du hast mir politisch angefangen, oder was?
Nein.
Entschuldigung, sorry. Das war gut, es war wirklich auf der Rampe gerade. Es ging gut.
Ja, jetzt hast du deeskaliert und der ganze scheiß Podcast wird so eine Larifari-Nummer.
Nein, überhaupt nicht.
Könnte dafür schon zu spät sein. So.
Und das ist genau diese zerstörerische Kritik inmitten des Podcasts, auf die ich gewartet habe die ganze Zeit. Warum sagst du nicht gleich am Anfang, das Lied ist doch scheiße?
Das ist doch gut, das ist doch super, das Lied.
Wir haben dich eigentlich nur deswegen eingeladen.
Das ist doch spitze. Also, so, verstehe ich überhaupt nicht.
Hey, Nada Surf, wir sagen nochmal an, dass sie am 11.4. im Metropol spielen, ist noch ein bisschen hin, aber man kann ja da hingehen.
Im Metropol?
Ja,
das ist wieder auf. Haben sie aufgemacht.
Ehrlich?
Ja, das ist wieder offen.
Das mir am Neuenbach Platz?
Ja, das Gleiche. Ja.
Das mal zwischendurch ehrlich? Eine Nobel-Disco.
Ja, ehrlich, ja. Wir verarschen dich nicht. Ist alles so, ja. Habt ihr da auch mal gespielt früher im Metropol?
Nein, aber Jakob und ich mit Neue Liebe haben da gespielt.
Ach, echt?
1984, nein, im Loft haben wir sowieso gespielt. Ja. Mit Element of Flame, mit Neue Liebe. Ein Jahr vor Element of Flame haben wir im Metropol gespielt bei 5 Jahre Taz.
Oh, auch so Taz, die euch zerrissen hat und gesagt hat, ihr klingt wie Bob Dylan.
Das kam später.
Ja, okay. Aber jetzt pass mal auf.
Aber wir fanden uns da auch schon scheiße, ehrlich gesagt.
Was denn?
Adam Riese ist im Studio, irgendwo hat mir zugerufen. Ja? 35 Jahre Element of Crime plus 5 Jahre Taz. Er gibt 40 Jahre Taz, feiern die ja auch gerade. Also Glückwunsch vielleicht mal zwischendurch.
Okay, sehr gut.
Ja, 40 Jahre Taz.
Ey, aber jetzt...
Siehst mich nicht klatschen, oder?
Taz of Crime.
Nada Surf auf Plattenteller mit So Much Love. Die Platte heißt Never Not Together und erscheint am 7.2.2020.
But
Das war Nada Surf mit So Much Love.
Ich bin Fan, ich finde die super. Ich werde auch zum Konzert gehen und ich glaube, ich gehe am 10. April zum Konzert, weil da supporten Nada Surf Matzen in der Columbia-Halle. Und jetzt kommt's, Achtung Sven, die spielen eine Jubiläumstour.
No. Wer jetzt Matzen jetzt oder Nada Surf?
Mega perfekt.
Matzen oder was?
Matzen, ne?
Oh nein.
Ah ja.
Ja, die Perfektion. Hast du noch gesungen vor der Aufnahme?
Ja, die Perfektion.
Ja.
Das ist also wirklich...
Das ist ein Lied, was du gerne anstimmst.
Was für ein Jubiläum denn?
Na, die Perfektion hier, ihre Debütplatte. 20 Jahre oder...
20 Jahre Perfektion.
20 Jahre?
Ja. 20 Jahre. Ja, die sind auch nicht mehr 27.
Oh, die Perfektion ist so ein Lied, das mag ich nicht.
Nee?
Es ist so ein bisschen so...
Das war der erste Hit.
Komm, wir gucken mal bei Wikipedia, wie man Perfektion definiert. Und du bist perfekt! Makellos! Du bist Perfektion! Also, come on.
Aber dabei drei Mikros kaputt geschrieben. Ja,
das stimmt.
Das ist dann wieder cool.
Dafür kriegt er Respekt von mir.
Ich finde, der Sänger von Matzen hat eine ganz tolle Stimme.
Ja, voll.
Der hat eine total schöne, tolle Stimme.
Der hat,
so ein bisschen wie der Sänger von Interpol.
Ja. Ist ein bisschen lauter vor allen Dingen, aber.
Das ist nicht so schlimm, das ist egal, das kann man ja mit Mikrofon machen, aber der hat eine ganz tolle Stimme irgendwie.
Gutes Stichwort, Mikrofon.
Eine Anekdote, ich bin mit Olaf Opal, der hat ja meine. Ich habe ja ganz früher auch mal Musik gemacht, war ich mit Olaf Opal im Studio und der hat dann die erste Matzen-Platte auch aufgenommen. Und der Typ von Matzen hat in der ersten Aufnahmesession, wo es um Gesänge ging, Mikrofone kaputt gesungen im Wert von 12.000 Euro. Der hat einfach sein ganzes Volumen da drauf geballert auf die Kalotte oder wie das heißt. Und dann war finito.
Ja.
Ja.
Ja, da war nichts mehr perfekt.
Kaputt war das dann.
Ja, das ist dann sprachlos zurück irgendwie, ne?
Ja, dann müssen wir erstmal Pause machen. Der Funk liegt in der Pause.
Ja. Das fehlende Mikrofon lässt einen sprachlos zurück. Ja, der neue Roman von Sven Degen.
Das ist eigentlich eine schöne Idee, aber... Aber du kriegst nichts ab.
Ich glaube, ich habe meinen Anwalt heute mitgebracht. Der müsste hier irgendwo sitzen.
Der war lustig, ne? Ja. Ja, der Sticker dann drauf ist mega geschmacklos.
Welcher Sticker?
Ja, einfach im Buch gibt es ja jeweils so Bestseller-Sticker.
Genau, mega geschmacklos.
Ja, genau. Ich glaube, Gerion Klug hat das mal geschafft, dass er so einen Aufkleber selbst designt hat am Photoshop, wo nicht Bestseller drauf stand, sondern Besteller. Da hat er einfach diesen Bestelleraufkleber auf all seine Bücher kleben lassen und die lagen überall aus und die Leute haben das gekauft, wie blöd, weil die dachten, das ist ja ein Bestseller.
Ja.
Da stand aber Besteller drauf. Das ist nicht so doof. Überhaupt nicht doof ist auch Tara Nomi Doyle. Wow, Überleitung ist ja
hoch. Rückenbauer.
Ja, schon gut.
Hat er gelacht?
Tara Nomi Doyle heißt eine 20-jährige Künstlerin aus Berlin, die hier aufgewachsen ist in Kreuzberg, die irisch-norwegische Eltern hat und drei Sprachen fließend spricht. Und die hat jetzt eine erste LP fertig, die am 24.01. erscheinen wird via Martin Hosbach Records. Martin Hosbach.
Nur Martin Hosbach, ohne Records.
Martin Hosbach heißt lustigerweise der Chef von dieser Plattenfirma. Wer hätte es gedacht? Martin Hosbach hat...
Ganz selbstlos hier ist der Martin.
Martin Hosbach hat Tara Nomi Doyle vor 2 Jahren, glaube ich, für sich entdeckt. Da war sie noch 17,5. Und weil er ihr Talent so schätzte und trotzdem unbedingt diese Künstlerin sein wollte, hat er sich erstmal mit den Eltern von Tara Nomi Doyle verabredet und hat mit denen besprochen und mit der Künstlerin selber, wie das Ganze weitergehen könnte. Das finde ich einen ganz süßen ersten Moment für eine Musikerinnenkarriere, die uns alle beglücken wird in den nächsten Jahren, denn Tara Nomi Doyle hat jetzt mit Alchemy wirklich eine Platte fertig, die mich wahnsinnig froh macht. Denn wir haben es hier mit einer Künstlerin zu tun, die nicht nur tolle Musik schreibt, sondern die sich krass viele Gedanken macht um das Universum, um die philosophische Welt, in der ihre Platte spielt. Alchemy wird hier nämlich benutzt, auch nicht nur als quasi die Transmutation von Metall zu Edelmetall, sondern es wird eben auch, wie in der Psychologie-Geschichte auch schon gerne mal gemacht, als Mutation von einem Charakter in den nächsten quasi thematisiert, die Alchemie. Und es ist so insofern so eine Platte, die sich mit alchemistischen Dingern beschäftigt, aber auch mit so einer Weiterentwicklung. Coming of Age.
Genial,
sagt er.
Genial,
kannst du das bitte ins Mikrofon nochmal rein?
Genial, habe ich gesagt. Genial. Ich wollte noch sagen, ich hätte mir auch gern gewünscht, dass sich die Plattenproduzenten immer vorher mit meinen Eltern getroffen hätten.
Ja. Das wäre uns viel erspart geblieben. Wie alt warst du denn, als Element of Crime losging?
24.
Naja, was ist denn?
Ja.
Aber was dich interessieren könnte, der Produzent von dieser Alchemy-Platte von Tara ist David Specht von Isolation Berlin. Die du ja auch sehr magst, oder?
Ja, natürlich, klar. Die waren ja bei uns auch Vorgruppe. Ne?
Ja, im Mai, ne? Letzten Mai.
Ja.
Da gibt es auch die Live-Platte.
Ja.
Habt ihr denn ein Konzert quasi genommen und das dann auf Platte gepresst oder ist das eine Zerstückelung?
Ein Konzert, ja.
Das ist ein Konzert?
Okay. Ein Konzert, komplett. 2 Stunden, komplett.
Super.
Mein Hut war hier runtergefallen, sorry.
Ah, das war's. Isolation Berlin war eine Band, die ihr gut findet. Das Paradies war eine andere Band, die ihr auch gefeatured habt. Also...
Swutcher haben wir auch noch gespielt.
Swutcher waren auch dabei.
Ja, an den 3 Tagen in Berlin haben wir 3 verschiedene, aber am Rest der Tournee war immer Isolation Berlin dabei. Das ist eine ganz außergewöhnliche, auserlesene Band. Ja.
Genau, man darf euch nicht vorwerfen, dass ihr euch nicht mehr interessieren würdet für die aktuelle Musik, weil ihr seid wahrscheinlich die einzige Band, die so junge neue Bands mit auf Tour nehmen überhaupt.
Ja, und wenn es nicht so wäre, wäre es auch okay, aber wir machen das. Ja. Also was ich nur sagen will, ist, man sollte auch jemandem nicht vorwerfen, dass er sich nicht für neue Musik interessiert. Weil das ist nicht die Aufgabe von Musikern, sich für die anderen zu interessieren eigentlich. Ja. Also man kann das machen und das ist auch toll und ehrenwert. Wir machen das zum Beispiel auch, um was zurückzugeben. Und weil wir natürlich wissen, das ist auch schwierig. Und weil wenn wir Künstler mögen und irgendwas tun können, ist das gut. Aber man sollte daraus auch keine Pflichtveranstaltung machen. Ja, ich interessiere mich für neue Musik. Das ist ja irgendwie auch ein bisschen... geschmacklos, so als Statement, weißt du, so, ja, also so, ich habe immer das Ohr am Puls der Zeit und so, das ist irgendwie eigentlich auch eine ziemlich abgefuckte Nummer, wenn man mal drüber nachdenkt, also wenn man das über sich selber sagen würde, was ich ja Gott sei Dank nicht getan habe.
Gut gerettet.
Aber Uli Hefliger formuliert das auch anders.
Uli ist der beste Mann. Also das ist ja von mir das ganz auserlesen und er hat auch recht. Also das stimmt natürlich, dass es wichtig ist, dass wenn man heute live spielt, aufgrund dessen, dass die Plattenfirmen oft als Akteure ausfallen, um neue Bands nach vorne zu bringen, vor allem, weil es doch die ausgedünnte Landschaft von Indie-Labels nur noch gibt und so weiter und auch die Ressourcen einfach nicht mehr da sind, um was Neues an den Start zu bringen, weil man nicht mehr diesen Vorschuss kassiert, indem man eine ganze Platte verkauft, sondern nur nach und nach tröpfelnde Einkommen hat aus den Streaming-Geschichten, wo sich das erst mit einem großen Katalog lohnt. Also weil das eben so ist, es ist wichtig, dass man natürlich zum Beispiel, wenn man eine erfolgreiche Tournee vor sich hat, dass man jemanden Huckepack nimmt, dem auch ein bisschen Geld gibt dafür, dass sie kommen und nicht dafür Geld abknöpft, sondern ihnen Geld gibt und sagt, die spielt bitte bei uns, das wird unseren Abend bereichern und ihr habt auch was davon. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil sonst hört das irgendwann auf. Weißt du? Sonst weiß man nicht. Apples in Space zum Beispiel waren auch eine Vorgruppe bei uns.
Stimmt.
Und Michael Rosa Vogel und so weiter. Und das ist einfach, weil das Künstler sind, die wir toll finden und weil es auch einfach, glaube ich, nur so wird es gehen auf Dauer. Ja.
Aber ich glaube, ihr seid die ganz große Ausnahme.
Nein, das machen alle
eigentlich. Also die Toten Hosen beim Abplakt-Konzert in der Wahlbühne, da spielt dann Thies Ullmann Band als Vorband.
Ja, das ist
keine junge, aufstrebende
Moment,
Band.
Nein, aber das ist was anderes. Also, weil das hier geht es ja darum, dass sie da vor 20.000 Leuten sind und dass sie dann jemanden bringen, der normalerweise vielleicht vor 3.000 Leuten oder so spielt und dass sie dann nochmal ein anderes Publikum, das ist völlig in Ordnung. Okay. Das finde ich auch, das wäre auch Quatsch, jetzt einen ganz jungen Künstler vor 20.000 Leute zu stellen und sagen, mach mal oder so. Das ist auch schwierig. Zwei Tote Hosen-Fans sind auch schwierig, weil die natürlich ein ganz... Nein, weil die natürlich, ich sage nicht, dass sie schwierig sind, weil die haben natürlich eine ganz klare Vorstellung. Das heißt, wenn du nicht relativ ähnliche Musik machst, sondern in der Art von abgerockt wie die Toten Hosen, wirst du es immer schwer haben. Das ist einfach so. Wir haben 92 Vorgruppe bei Grönemeyer gemacht. Das war nicht einfach. Wenn dich von 15.000 Leuten 12.000 Leute hassen, ist das nicht der
beste. Ist die Mehrheit leider.
Aber das ist nicht schlimm, weil das ist auch normal. Niemand will eine Vorgruppe wirklich. Aber 3.000 Leute finden das dann ganz toll und sagen, das ist doch geil. Und das hat für uns wahnsinnig viel gebracht. Und das ist sehr gut für uns. Und das hat Herbert für uns sehr gut damals organisiert. Das ist rausgegangen, hat uns angekündigt. Das war ganz toll. Und das muss man, wenn man das erlebt hat, dann weiß man, dass das wichtig ist. Ja. Und das machen eigentlich alle Bands. Alle Bands nehmen Vorgruppen mit und machen das auch gerne, weil sie sich selber auch daran erinnern, dass sie das auch mal hatten. Und das ist, was es für sie gebracht hat. Und sie wissen auch ganz zu Recht, wen sie mitnehmen können und wen nicht. Da muss man auf sein Gespür achten, dass man nicht die Fall, weil man kann die Leute auch zum Fraß vorwerfen. Das ist nämlich ein großes Problem. Man kann die falschen Leute da auf die Bühne schubsen und dann gibt es ein Desaster. Tom Tübings, die erste Band von Thies Ullmann, war auch mal bei uns Vorgruppe.
Ah, echt?
Ja, ja.
Wo,
ja.
In welcher Zeit?
2001.
Alles klar.
Und wer hat ihn groß gemacht?
2002. Anfang 2002 war das, ja.
Wer hat ihn groß gemacht? Ich habe Taranomi Doyle quasi schon anmoderiert. Wir sind ein bisschen abgeschwenkt, könnten uns aber das Stück
jetzt nochmal... Sorry, ja, tut mir leid.
Nee, das ist ja nicht schlimm. Deswegen habe ich dich eingeladen im Prinzip. wir wollten die Professionalität unserer Moderation einfach mal unter die Probe stellen.
Einfach auflösen.
Einfach auflösen.
Das läuft ja auch gut.
Läuft gut, ja. Neon Woods. Ja, jetzt applaudiert ihr oder was? Fallt uns nur in den Rücken. Ich glaube, das Gewinnspiel fällt aus. Neon Woods heißt das Stückchen von Taranomi Doyle und das ist ein Bild, das ganz gut beschreibt, dass man sich in der unberührten Natur genauso wohlfühlen kann wie in einer wahnsinnig wilden, bunt glitzernden Stadt. Neon Woods, Taranomi Doyle.
We watched the last train move through the streets like a
Neon Woods von der Platte Alchemy, die am 24.01. erscheinen wird, via Martin Hosbach Records.
Ohne Records.
Ohne Records.
Nur Martin Hosbach.
Via Martin Hosbach. Der kommt dann selber vorbei.
Und ja, genau. Ja, Daniel Johnson Style. Er nimmt das Kassettchen selber auf zu Hause. Jedes einzeln.
Sehr schön.
Am 6. März spielt Taranomi Doyle im Roten Salon. Sehr zu empfehlen, auch mit Band, die ist wirklich ganz toll live. Wir werden sie am Montag auch bei uns live im Programm haben, da kommen sie zu dir, Vinson. In die Morningshow am Nachmittag.
Nice.
Ungefähr um 15 Uhr.
Sehr schön.
So, kleine Klammer an der Stelle, wir sind durch mit den Konserven und würden jetzt gerne eigentlich zu dem Video kommen.
Ja.
Von Bombay Bicycle Club. Ihr habt es gesehen, die Batterie ist leer von Christoph Frechner. Er hat leider sein Ladekabel nicht mit dabei. Wir fragen ganz stinkefrech ins Publikum. Hat jemand ein Mac-Ladekabel da?
Wie ist ganz alle?
Welcher Mac? Die
das ist ja richtig geil.
Ah, sehr gut. Sophie, wow. Große Idee. Dankeschön. Wie ist dein Name? Steffi. Danke, Steffi.
Steffi hat den Podcast gerettet mal eben zwischendurch. Das ist ja der Wahnsinn.
Es ist ein gutes
Wieso Ding. Ist das so semi-professionell bei uns immer? Also jetzt mal wirklich.
Er lacht. Das ist, weil die Menschen empathiefähig sind.
Nein.
Sehr gut.
Das ist aus politischen Gründen, ist das so.
Spiel das Video jetzt ab. Wir haben Chance
damit. Akku, das ist das Falsche. Das ist
USB-C.
Alles klar, wir probieren es.
Oh, ne? Normalerweise, vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, würde jetzt hier eine kleine Live-Performance stattfinden zum Abschluss der Podcast-Aufzeichnung. Wir haben uns heute aber dazu entschlossen, mit Sven zu sprechen, um ihn dann in Ruhe signieren zu lassen im Anschluss an diese Aufnahme. Wir haben deswegen ein Zuckerstückli aufgenommen bei Flux FM und das geht so. Bombay Bicycle Club. Like you, eat, sleep.
It's so cold in the air, put the blood in my ear. First note start, I can see where you are. Dream where you are, will the song never end? Us on the bed, half a meter apart. Awkward hearts beating faster and faster. Faster and faster, we'll cut through the park. Stick to the path, I can't stick to the path. Cause I dream about nothing but you. Eat, sleep, wake, nothing but you.
Schwiegermutter aller Podcasts.
Und jetzt Schluss mit Schluss.